Sie hören den Kurier.
1, 2, 3, 4, 5. Jede fünfte Frau ist ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Bedeutet also, jede und jeder von uns kennt mehrere Betroffene und weiß es vermutlich gar nicht. Allein in diesem Jahr sind in Österreich bereits 28 Frauen von Männern ermordet worden. Allein am heutigen Donnerstag wurden 2 weitere Gewaltverbrechen an Frauen bekannt. Am Mittwochmittag hat ein 27-Jähriger seine 21-jährige schwangere Ex-Freundin in ihrer Wohnung in Wien-Döbling verprügelt, gewürgt und verletzt. In Tirol wurde eine 28-jährige Frau mit schweren Verletzungen ins Klinikum Innsbruck eingeliefert. Mittlerweile ist sie an ihren Verletzungen gestorben. Verdächtigt wird der 34-jährige Lebensgefährte. Sollte sich der Verdacht erhärten, wäre dies bereits der 29. Femizid in diesem Jahr. Warum haben wir in Österreich so ein großes Problem? Immerhin liegen wir, was die Frauenmorde betrifft, deutlich über dem EU-Durchschnitt. Und vor allem, was können wir dagegen tun und wo können Betroffene Hilfe finden? Darüber spreche ich am heutigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen mit der Geschäftsführerin der autonomen österreichischen Frauenhäuser, Maria Rösselhummer. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Kurier Daily Podcast. Jedes Jahr werden in Österreich zahlreiche Frauen ermordet, einfach weil sie Frauen sind. Und es handelt sich hier nicht um Beziehungsdramen oder Eifersuchtsdelikte. Der richtige Begriff ist Femizid. Die richtige Benennung der Morde ist wichtig. Warum? Weil sie durch Begriffe wie Eifersuchtsdrama oder Ähnliches verharmlost werden und es zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommt. Denn auch wenn eine Frau einen Mann zurückweisen sollte und er dadurch eifersüchtig wird, ist das nie ein Motiv eines Mordes, sondern es ist der Hass, der vom Täter ausgeht. Meist passiert Gewalt gegen Frauen im Familien- und Bekanntenkreis und in den meisten Fällen sind Partner oder Ex-Partner die Täter. Zu Beginn der Folge haben wir schon gehört, jede fünfte Frau ist ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Und jedes dritte Mädchen erfährt bereits vor ihrem 15. Lebensjahr körperliche, sexuelle oder psychische Gewalt. Das heißt, auch eure Tochter, Schwester oder Arbeitskollegin könnte zu den Betroffenen gehören. Heute, am 25. November, ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Der Tag geht auf die Ermordung der 3 Mirabell-Schwestern am 25. November 1960 zurück. Die Schwestern waren Aktivistinnen und hatten sich an Aktivitäten gegen den tyrannischen Diktator beteiligt. Sie wurden monatelang vom militärischen Geheimdienst gefoltert und schließlich getötet. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Gewalt gegen Frauen eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen. Und auch hier in Österreich haben wir ein großes Problem mit Gewalt gegen Frauen. Warum das so ist und vor allem, was wir dagegen tun können, bespreche ich jetzt mit der Geschäftsführerin der autonomen österreichischen Frauenhäuser, Maria Rösselhummer. Hallo Frau Rösselhummer, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Schönen guten Tag und danke auch für die Einladung.
Frau Rösselhummer, ich fall bei diesem wichtigen Thema gleich direkt mit der Tür ins Haus und frage ganz direkt, warum hat Österreich so ein großes Problem mit Frauenmorden?
Ja, das fragen wir uns auch immer wieder, weil Österreich hat eigentlich sehr gute Gesetze, sehr gute Maßnahmen und auch eine gute Infrastruktur. Also wir haben Frauenhäuser, flächendeckendes Netz an Frauenhäuser, wir haben Gewaltschutzzentren, wir haben Notrufnummern, wir haben die Frauenhelpline, wir haben Beratungsstellen. Aber dennoch, glaube ich, scheitert es an der Umsetzung der Maßnahmen und der Gesetze, die wir haben. Es ist leider so, dass Gewalt an Frauen oft nicht wirklich ernst genommen wird. Frauen, die sich Hilfe suchen, oft nicht wirklich adäquat und gut betreut werden und beraten werden oder unterstützt werden. Und die Gewalttäter leider oft auch nicht zur Verantwortung gezogen werden oder erst zu spät, wenn es schon zu spät ist.
Mhm. Wir kommen später auch nochmal auf die Maßnahmen und die Möglichkeiten, die wir in Österreich haben, zu sprechen. Zu Beginn vielleicht, wir haben heute den 25. November. Bereits 28 Frauen wurden in diesem Jahr von Männern ermordet. Zahlreiche weitere sind dem Tod nur knapp entkommen. Wir sprechen bei diesen Morden von Femiziden. Vielleicht zur Einordnung, wie hat sich denn die Anzahl der Femizide in den letzten Jahren entwickelt in Österreich?
Ja, die Spitze war 2018, also da hatten wir 41 Femizide, 2014 hatten wir 19 Femizide, also in dieser Zeit haben sich die Frauenmorde verdoppelt und in den letzten Jahren hatten wir so 30 oder 31 Morde an Frauen, heuer eben 28 Femizide und dann ist, was wir auch immer wieder dazu zählen, haben wir heuer schon 51 Mordversuche, beziehungsweise heute ist ja schon wieder ein schweres Gewaltverbrechen begangen worden in Tirol. Eigentlich kann man sagen, es sind schon 52 Mordversuche an Frauen. Das sind Frauen, die schwer verletzt geworden sind oder die wirklich lebensbedrohlich verletzt worden sind.
Das ist eine erschreckend hohe Zahl. Vergleicht man jetzt eben die letzten Jahre, Sie haben es gerade angesprochen, dann hat man da einen deutlichen Anstieg gemerkt. Im Jahr 2015 gab es unter Anführungszeichen nur 17 Femizide. Sie haben gerade erwähnt, den Höchststand gab es im Jahr 2018 mit 41. Heute haben wir jetzt schon 28 Morde. Jetzt hat man das Gefühl, eigentlich tut sich ja was in der Gesellschaft. Also eigentlich gibt's ja immer wieder Kampagnen, die gegen Gewalt und Unterdrückung an Frauen aufrufen. Also Stichwort zum Beispiel MeToo. Also man hat das Gefühl, es tut sich etwas, aber trotzdem steigt die Zahl der Femizide immer weiter an. Warum ist das so? Wie können Sie sich das erklären?
Ja, da gibt es sicher mehrere Aspekte. Einerseits ist natürlich auch die finanzielle Unsicherheit ein großer Risikofaktor für viele Frauen. Also wir wissen ja aus anderen Studien, immer wenn die Arbeitslosigkeit zunimmt in der Gesellschaft und wenn Männer arbeitslos werden, dass das sich auswirkt auf das Familienleben. Wir haben gerade jetzt zur Zeit wieder so eine Situation, die Corona-Zeit bringt Menschen in finanzielle Sorgen, Existenznöte und das ist natürlich immer wieder eine Gewaltfalle, insbesondere für Frauen, weil sie dann einfach auch mit dieser Problematik konfrontiert werden, auch bei den Frauen, ne? Also Frauen, die finanziell nicht abhängig sind, bleiben oft länger in dieser Gewaltspirale drinnen, können oft nicht heraus und die Belastung ist natürlich enorm hoch, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Aber dann ein Faktor ist sicher auch, dass wir es mit einer gesellschaftlichen Frauenverachtung zu tun haben. Also es ist tatsächlich eine Verrohung spürbar in der Gesellschaft, wo der Frust und der Hass auf Frauen steigt. Also diese verbale Gewalt an Frauen ist einfach deutlich spürbar. Am ehesten spürt man es natürlich in den sozialen Medien, Hass im Netz. Das sind verbale Übergriffe und da sind Frauen sehr häufig betroffen. Und wir sagen immer, von einer verbalen Gewalt zur körperlichen Gewalt ist es dann oft nicht mehr so weit. Und das ist eine, zum Teil haben wir auch politisch wenig Vorbilder, ne? Also auch Politiker in unserem Land üben Gewalt an Frauen aus, machen frauenfeindliche Aussprüche etc. Und das sind keine positiven Vorbilder für vielleicht auch andere Männer. Also es ist so eine Akzeptanz an Frauengewalt vorhanden und das ist natürlich führt dazu, dass die Morde auch immer mehr zunehmen und Gewalt an Frauen zunehmen.
Sie haben es gerade angesprochen, wichtig ist, dass es sich bei diesen Frauenmorden nicht um individuelle Schicksale handelt, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, das wir in Österreich haben. Wie steht denn Österreich im internationalen Vergleich hier da?
Also wir sind da sicher die traurige Spitze, was die Anzahl der Morde an Frauen anbelangt. Also wir haben mehr Morde an Frauen als Morde an Männern. Und da ist eben die EU auch schon auf uns aufmerksam geworden. Also dieses Phänomen gibt es in anderen Ländern weniger oder kaum. Also in den meisten Ländern sind die Morde an Männern höher, also generell. Und das ist eben bei uns so eine einzigartige Situation und wir haben am Montag beim Gewaltschutzgipfel vom Innenministerium und Frauenministerium erfahren durch eine Studie, dass es bereits schon über 700, also ich glaube 770 Morde gegeben hat in den letzten 10 Jahren und fast durchgehend waren die Frauenmorde höher als die von Männern.
Jetzt halten viele Leute dem entgegen, dass in Österreich besonders wenig Männer ermordet werden im EU-Durchschnitt. Aber kann man das so einfach sagen, dass das der Grund ist, warum bei uns die Frauenmorde überwiegen?
Nein, das ist sicher nicht der Grund. Also wie gesagt, eingangs habe ich ja schon gesagt, dass wir grundsätzlich gute Gesetze haben, aber dass es in der Umsetzung scheitert. Also die Justiz nimmt zum Teil einfach Gewalt an Frauen nicht wirklich so ernst. Das merken wir zum Beispiel an den Anzeigeneinstellungen. Wir haben eine hohe Einstellungsrate von Anzeigen, also 8 von 10 Anzeigen werden eingestellt. Das heißt, die werden nicht weiterverfolgt, wenn eine Frau zum Beispiel eine Anzeige macht und es kommt zur Staatsanwaltschaft, die ja entscheidet über den weiteren Verlauf einer Anzeige, dann werden die Anzeigen eingestellt mit der Begründung oft, die Suppe ist zu dünn, es sind zu wenig Beweise da, um einen Strafprozess anzuregen. Also, oder es gibt widersprüchliche Äußerungen zwischen Opfer und Täter, und das sind oft die Gründe, warum eingestellt wird. Und das ist natürlich fatal. Vor allem für die Frauen ist das eine Demütigung, wenn sie sich schon wenn sie den Mut haben, eine Anzeige zu machen, das muss man sich ja auch einmal vorstellen, eine Anzeige gegen den eigenen Partner oder Ex-Partner zu machen, das ist ja eine große Belastung, eine große Hürde und dann wird diese Anzeige eingestellt. Das ist natürlich fatal und das bedeutet dann oft auch für den Täter einen richtigen Freibrief. Ja? Der denkt sich, ist eh nichts passiert. Und dann kommt auch noch dazu, dass manche gefährliche Täter auch nicht in U-Haft kommen. Also obwohl sie angezeigt werden, werden sie auf freiem Fuß angezeigt und nicht in U-Haft genommen. Und das ist meistens auch die gefährlichste Zeit für Frauen, weil in dieser Zeit passieren dann oft auch die Morde an Frauen. Also da haben die Täter dann die Möglichkeit, sozusagen die Frauen noch zu vernichten, das Leben der Frauen zu vernichten. Und hier braucht es einfach viel mehr eine bessere Gefährlichkeitseinschätzung, eine bessere Beweisführung, damit diese Täter auch wirklich zur Verantwortung gezogen werden und zur Rechenschaft gezogen werden. Da appellieren wir immer wieder an die Justiz und Gott sei Dank muss man auch sagen, die Justizministerin hat das jetzt aufgegriffen. Es gibt jetzt seit 1. Oktober einen neuen Erlass, wo die Staatsanwälte einerseits eine Checklist bekommen haben, wo sie genau überprüfen müssen, dass sie alles durchführen, also alles bedenken und dass sie mehr Beweise ermitteln, dass sie alle Fakten zusammensammeln und auch Zeugen und Zeuginnen einvernehmen, die in irgendeiner Weise da involviert waren bei diesem Fall und erst dann, wenn wirklich alles gut überprüft ist, dass sie womöglich eine Anzeige einstellen. Aber wirklich gefährliche Situationen oder Gewalttäter auch wirklich in U-Haft nehmen und diese Anzeige weiterverfolgen. Das sind so wichtige Dinge und wir haben natürlich auch immer wieder das Problem, dass viele Täter eben nicht verurteilt werden und das führt oft auch dazu, dass eben leider nichts passiert.
Jetzt haben Sie gesagt, wir haben eigentlich ganz gute Gesetze, aber ganz oft passiert dann trotzdem nichts. Sie haben jetzt schon einige Gründe genannt, aber scheitert es da vielleicht auch am notwendigen Bewusstsein von den ausführenden Personen?
Natürlich, also wir bräuchten natürlich viel mehr Schulungen, nämlich verpflichtende Schulungen für alle Berufsgruppen, die in irgendeiner Weise mit häuslicher Gewalt zu tun haben und vor allem eben auch bei der Justiz. Also wir fordern, dass alle Richter, Richterinnen, auch Staatsanwältinnen und auch Familienrichter und Richterinnen auch Familiengerichtshilfe, alle die eben irgendwie in der Form konfrontiert sind, dass sie verpflichtet geschult werden zu dem Thema. Sie brauchen einfach ein Wissen, was spielt sich ab in einer Gewaltbeziehung, warum kommt es immer wieder dazu, dass Männer so gut manipulieren können, also diese Täterstrategien, die Männer so gut drauf haben, dieses Wissen muss man haben, man muss wissen, was sich in dieser Beziehung abspielt, diese Gewaltdynamik, die ja wirklich oft der Grund sind, warum Frauen nicht heraus können, warum sie sich nicht trennen können, warum es so schwierig ist, sich zu lösen und auch warum Frauen oft eben auch sich vielleicht der Aussage entschlagen im Strafverfahren, weil sie oft eben Angst haben vor den Konsequenzen und weil es während eines Strafprozesses sich vielleicht etwas hochkommt, es triggert, wenn sie mit dem Gewalttäter konfrontiert werden oder zusammen sind. Also da entsteht ja Angst und da entstehen so Red Flags, so Warnsignale und das muss man wissen als Richter und Richterin und auch als Staatsanwalt.
Mhm. Wichtig ist ja auch, dass wir alle das ein bisschen wissen, weil wir alle kennen sicher jemanden, der betroffen ist oder eine Frau, die betroffen ist und wissen es vermutlich gar nicht. Jede fünfte Frau ist ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Können Sie vielleicht gleich mal erklären, was spielt sich denn in so einer Gewaltbeziehung ab? Ein Frauenmord passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen.
Ja, oft ist es ein jahrelanges Leiden dieser Frauen. Es ist oft so, dass die Männer genau wissen, wie sie die Frauen manipulieren und beeinflussen können. Und immer dann, wenn zum Beispiel ein Gewaltausbruch passiert, also dass sie dann nachher sofort sich wieder versöhnen wollen mit der Frau und ihr versprechen, es wird sicher alles besser, er wird sich ändern. Also sie versuchen immer wieder die Frau auf ihrer Seite zu gewinnen und dann kommt oft auch, das muss nicht immer sein, aber oft kommt das, dass sie dann so eine Honeymoon-Phase einleiten, wo sie der Frau alle möglichen Geschenke geben und der Frau die Hoffnung geben, es wird sich alles ändern. Aber in Wirklichkeit ändert sich nichts. Also die Gewaltspirale geht weiter. Die meisten Täter sind Wiederholungstäter. Das heißt, sie wissen ganz genau auch wie sie das ausnutzen können, nämlich diese Hoffnung, die immer wieder erzeugt wird bei den Betroffenen. Und vor allem ganz schwierig ist es ja dann, wenn Frauen Kinder haben und wenn sie eben auch finanziell abhängig sind. Hier passiert ein ständiger Machtmissbrauch, den sie bewusst einsetzen.
Bei einer derartig erschreckend hohen Zahl an Betroffenen kennen wir also alle jemanden in unserem Umfeld und wissen es vielleicht gar nicht. Darüber haben wir vorher schon kurz gesprochen. Was sind denn Anzeichen, auf die ich im Alltag auch achten kann, um möglichen Betroffenen zu helfen? Und wie geht man dann am besten vor?
Ja, wenn man zum Beispiel am Arbeitsplatz eine Arbeitskollegin hat oder eine Freundin oder Bekannte, die sich im Laufe der Zeit vielleicht geändert hat. Also manchmal ändern sich Frauen, die in einer Gewaltbeziehung sind, plötzlich oder eben schleichend. Man merkt so eine schleichende Veränderung. Also wenn eine Arbeitskollegin am Anfang immer sehr lustig und fröhlich war und mit der Zeit immer mehr introvertierter wird, sich zurückzieht, mit niemandem mehr spricht oder nach der Arbeit sofort nach Hause geht, sich mit niemandem mehr treffen will oder wenn sie bei keinen betrieblichen Feiern mehr mitmacht oder bei privaten Partys auch nicht mehr dabei ist oder wenn der Partner sie jeden Tag von der Arbeit abholt oder sie der Partner ständig anruft in der Arbeitsstelle oder wenn man mitbekommt, dass sie womöglich vielleicht gerade in einer Scheidung erlebt und sehr viele Termine hat, Gerichtstermine, dann kann man davon ausgehen, dass sie womöglich in einer Gewaltbeziehung lebt und das können so Anzeichen sein, Verdachtsmomente, dass sie in einer Gewaltbeziehung lebt. Wichtig ist, dass man, wenn man das irgendwie spürt oder mitbekommt, dass es der Freundin oder der Arbeitskollegin oder irgendeiner Bekannten nichts gut geht, dass man das anspricht und sie darauf anspricht und sagt, wissen Sie, oder ich mache mir Sorgen um dich oder um Sie. Sie haben sich verändert in letzter Zeit. Ist etwas passiert zu Hause? Fühlen Sie sich nicht wohl? Sind Sie sicher zu Hause? Haben Sie Angst? Oder kann es sein, dass eine nahestehende Person Sie bedroht oder in Angst und Panik versetzt? Ja? Wichtig ist, wenn man irgendetwas mitbekommt, so Verdachtsmomente oder Warnsignale, dass man die Person anspricht und ihr auch Hilfe anbietet und sagt, ja, wenn Sie Probleme haben, wenn Sie von Gewalt betroffen sind, dann sind wir für Sie da oder ich bin für Sie da. Oder da gibt es eine Nummer, die Sie anrufen können. Da kann man ihr die Nummer von der Frauenhelpline vermitteln mit der Nummer 0800, 3x2, 3x5 zum Beispiel. Ja, das sind so Möglichkeiten, wie man helfen kann.
Sie haben vorher schon die Corona-Pandemie angesprochen. Auch die hat ganz besonders für Frauen oft schwierig gemacht. Haben Sie als Geschäftsführerin der autonomen österreichischen Frauenhäuser in den jeweiligen Lockdowns auch einen Anstieg an Gewalt gegen Frauen bei Ihnen in den Frauenhäusern zu spüren bekommen? Oder also sind da mehr Frauen zu Ihnen gekommen oder ist es oft erst nach den Lockdowns passiert?
Also während den Lockdowns haben wir auf jeden Fall eine Steigerung bemerkt und das war wirklich eindeutig bemerkbar, vor allem bei der Frauenhelpline. Die Anrufe sind um 20% gestiegen und auch die Frauenhäuser haben gesagt, die Anrufe, die Beratungsgespräche haben sich erhöht, aber viele Frauen sind dann doch nicht ins Frauenhaus gegangen. Also wir haben eine 10%ige Reduzierung in der Auslastung der Frauenhäuser erlebt im Jahr 2020, weil die Frauen oft eben zwar gesagt haben, sie möchten kommen, sind aber dann nicht gekommen. Die Begründung war dann oft, ja, sie können nicht weg, weil die ganze Familie ist da. Die Kontrolle seitens des Partners war auch viel größer, weil wenn er arbeitslos geworden ist oder aufgrund von Homeoffice, da waren sie ja alle zu Hause. Und der Frau ist das natürlich, für die Frau war das eine Erschwernis, sich irgendwie so einen Koffer zu packen in der Zeit oder ins Auto zu steigen und die Kinder mitzunehmen. Also am Land haben die Frauen oft gesagt, wie soll ich weg, wenn ich ständig beobachtet werde. Also im ländlichen Gebiet, wo die Anonymisierung nicht so vorhanden ist wie in der Stadt, da kann man dann vielleicht nicht so schnell weg.
Mhm. Abschließend vielleicht noch die Frage, es kann jeder dazu beitragen, gegen dieses Problem vorzugehen, egal ob Mann oder Frau. Was würden Sie denn sagen, was kann jeder und jeder Einzelne von uns tun, um hier zu helfen, um dieses Problem Schritt für Schritt zu lösen?
Ja, also das war auch sehr spannend oder ist auch sehr spannend. Also wir haben in letzter Zeit immer mehr Anrufe von Nachbarn und Nachbarinnen oder Bekannten, die eben etwas mitbekommen in der Nachbarschaft, die mitbekommen, dass vielleicht Gewalt passiert. Und da sind wir eben gerade bei diesem Punkt, die Nachbarn und Nachbarinnen oder die Bekannten, Freundinnen oder wie auch immer oder Freunde, können sehr wohl was tun, nämlich genau hinschauen und achtsam sozusagen umgehen mit dieser Thematik und zu schauen, was passiert in meiner Umgebung überhaupt. Wie erkenne ich Gewalt und wenn ich Gewalt erkenne, dass ich etwas tue. Also zum Beispiel, wir haben ja dieses Nachbarschaftsprojekt nach Wien gebracht, nämlich das Projekt Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt. Da geht es darum, dass wir viele Menschen sensibilisieren, informieren über das Thema häusliche Gewalt und dass jeder Einzelne und vor allem auch Männer wirklich auch Zivilcourage ausüben können gegen Partnergewalt und häusliche Gewalt, indem sie zum Beispiel mit einem ganz banalen Satz eine paradoxe Intervention durchführen. Das heißt, wenn in der Nachbarwohnung vielleicht immer wieder gestritten wird, herumgebrüllt wird, Möbel umfallen oder die Kinder laut schreien, dass man da mal anläutet und mit einem ganz banalen Satz fragt, haben Sie Milch oder Zucker? Damit kann man einmal die Gewalt unterbrechen und man signalisiert den Betroffenen, dass die Nachbarn da sind. Und man signalisiert natürlich auch den Gewaltausübenden, dass man das mitbekommen hat und dass man das nicht duldet. Oder Männer können zum Beispiel auch eine Zivilcourage ausüben, indem sie vielleicht bei frauenverachtenden Witzen, Scherzen nicht mitlachen und oder ganz klar sagen, das gefällt mir nicht, das will ich nicht. Das passiert ja immer wieder auch in den Freundeskreisen, dass die Männer blöde Witze über Frauen machen, dass man da klar eine klare Position einnimmt und sagt, stopp, hör auf, das will ich nicht. Ich will nicht, dass mein Freund oder ein Arbeitskollege so über Frauen redet. Zivilcourage ist ja etwas, was nicht, da muss man keine Heldentaten vollbringen, sondern da geht es darum, eine klare Haltung einzunehmen und sich klar positionieren und was sagen und was tun.
Alles klar, Frau Rösselhummer, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne, danke auch.
Wichtig ist also hinschauen, hinhören und Hilfe anbieten. Falls ihr selbst betroffen seid oder Betroffene kennt, könnt ihr rund um die Uhr bei der Frauenhelpline unter 0800 222 555 anrufen. Die Anrufe sind anonym und man bekommt dort vor allem eine Beratung und Hilfestellung. Im Zweifel also nicht zögern. Zögern solltet ihr übrigens auch nicht, wenn ihr im nächsten Zoom-Call oder der nächsten Instagram-Story ein Handzeichen seht, bei dem eine Frau die Handfläche zur Kamera hält, den Daumen anwinkelt und dann die restlichen vier Finger nach unten klappt, um eine Faust zu bilden. Dieses Handzeichen wurde durch die Canadian Women's Foundation ins Leben gerufen, um es unter anderem Opfern häuslicher Gewalt zu ermöglichen, fremde Menschen still um Hilfe zu bitten. Hilfe gerufen werden, ohne dass es andere Menschen im selben Haushalt merken. Solltet ihr also so ein Handzeichen sehen, am besten versuchen, diskret Kontakt herzustellen. Damit war es das für heute von uns. Alles, was es sonst noch zu wissen gibt, erfahrt ihr auf kurier.at. Zum Beispiel könnt ihr dort lesen, warum die gestrige Licht-ins-Dunkel-Gala für eine ziemliche Aufregung gesorgt hat. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt heute von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich hoffe, ihr genießt bereits euren Feierabend daheim.